Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute auf Krawall gebürstet.
So, wir fahren jetzt zwei Stationen mit der Straßenbahnlinie Nummer 4 an der Nürnberger Stadtmauer entlang bis zum Tiergärtner Tor.
Also die ist schon sehr schön, diese Nürnberger Stadtmauer mit diesen Sandsteinquadern.
Ist ja auch ein irrsinniges Bauwerk gewesen. Also als die Stadt ihren Sprung nimmt zu einer der größten Reichsstädte im Heiligen Römischen Reich, Mitte des 14. Jahrhunderts, im Übrigen nach dem Pogrom an der jüdischen Bevölkerung, eine der größten jüdischen Gemeinden des Mittelalters. Da weitet sich die Stadt enorm aus und es ist ein Bauprojekt ab Mitte des 14. Jahrhunderts, was über Jahrzehnte geht. Und das Ergebnis sehen wir heute noch, haben wir heute noch vor Augen.
Ja, jetzt tauchen wir mal so ein ins 19. Jahrhundert. Ne?
Gefunden. Zettel an der Mauer.
Und wir gehen durch die Burgmauer durch auf den Tiergärtner Torplatz. Na, und das ist leicht abschüssig. Das haben sie natürlich raffiniert gemacht. Für den Fall, dass es mal jemand gelungen wäre, hier reinzukommen, hätte man durch die Öffnungen, die man oben im Dach dieses großen Mauerdurchgangs sieht, also irgendwie brennende Heuballen oder eben Pech runtergeschüttet. Und das wäre dann alles runtergelaufen. Also die Angreifer hätten es schon recht schwer gehabt, hier durchzukommen.
Und der Eingang ist gekrümmt, oder? Das ist auch was Besonderes.
Natürlich, mit dem Rambock hätte man hier schwer reingekonnt, weil man eben nicht genug Möglichkeit gehabt hätte, Anlauf zu nehmen. Auch das war alles durchdacht.
Ja, da hängen Zettel, ne?
Ja, lass uns also mal anschauen, klar, was das ist.
Aha, hier Zettel, die zusammengeklebt sind, offenbar aus farbigen Zetteln, blau, weiß, rot.
Ja, Donnerwetter.
Ja, was steht drauf? Hm?
Teuer Brot, teuer Bier, viel Polizei, viel Straf und Sportel, viel Gendarm.
Viel Brand, Mautzettel, viel Polizeidiener, viel Gewalt und Zwang, Korrektionshaus.
Leutplager und Spion, dies muss alles fort oder Brand und Mord. Ja, das ist aber ein Aufrührer hier.
Ja, das ist ja ganz schön aufrührig.
Sag mal, was soll denn dieses Sportel sein? Geht es da um Sport?
Also ich glaube Sportelkassen, das waren die Gerichtskassen, das waren Kassen von Behörden. Daher nehme ich an, dass das halt um Geldstrafen im Zusammenhang mit Verfahren, Strafverfahren bezahlen muss.
Das ist naheliegend, das macht Sinn, ja.
Ah, da steht auch noch mal was.
Bewohner Nürnbergs, lasset uns nicht durch diese listige Schlange hintergehen, welche bloß bezweckt, uns zu schmeicheln. Der Aufschlag der König, der ist schuld. Nieder mit allen, es lebe die Freiheit, wir alle sind gleich.
Nieder mit dem Magistrat, nieder mit der Regierung, Freiheit und Gleichheit soll leben.
Vivat hoch, versammelt euch.
Und hier gibt es eine Rückseite. Hier.
Aha.
Erscheint mit Waffen, wir sind frei. Morgen. Versammelt euch. 200 sind schon bereit. Hoch!
Ja, also Leute, ich meine, da rufen die zum Aufstand auf, ja? Und das ist natürlich klasse, weil den Aufstand selber, den haben sie ja nicht vorne hingeschrieben, ne? Sondern...
Ganz schlau, ja.
Man musste
es rumdrehen, ne? Die Frage, ob jetzt da wirklich 200 mit Waffen gekommen sind, davon verzeichnet nämlich die Chronik der Stadt Nürnberg so jetzt nichts, ne?
Ja, das muss ja nichts heißen. Man hat es natürlich auch verschweigen können, tunlichst.
Das ne? Lügt immer, ne?
Ja, richtig. Naja, nun. Also.
Das Vorbild. Barrikadenkämpfe in Frankreich.
Ja, jetzt haben wir uns also hier zurückgezogen in ein nettes Café an diesem Tiergarten-Naturplatz mit Blick auf die Mauer. an der wir jetzt diesen Zettel gefunden haben. Wissen wir denn überhaupt, aus welcher Zeit er ist? Du sagtest ja, in die Stadtchronik hat der Aufstand selber und die Bewaffnung keinen Niederschlag gefunden. Aber man weiß, von wann der Zettel
ist. Ja, also der ist von 1830, da ist es in die Gerichtsakten auch eingegangen. Da hingen immer wieder mal Zettel an der Stadtmauer. Das waren jetzt nur zwei Beispiele, die wurden halt dann gefunden und abgegeben bei der Polizei und dadurch ist das halt in die Akten gekommen.
Na, 1830, das war doch dann gerade zu der Zeit der Julirevolution in Frankreich.
Deswegen sind die eben auch rot, weiß, blau. Ne?
Ach, die Trikolore, deswegen, ja klar.
Also französische Julirevolution, das war da genau los. Also der Karl X. Hat da gerade regiert. Also nach der französischen Revolution gab es dann so eine konstitutionelle Monarchie.
Genau, und es gab natürlich das Parlament und das war vorwiegend von den Liberalen beherrscht. Die hatten da die Mehrheit.
Und da gab es Konflikte einfach. Der Karl X., der war sehr ultramonarchistisch im Prinzip und den hat er irgendwie Pressegesetze verschärft und alles Mögliche. Drei Tage lang gab es da Unruhen, drei Tage lang Barrikadenkämpfe und schließlich gab es dann den Sieg und die Aufständischen hatten die Stadt in der Hand. Ne?
Und Karl X. hat dann abgedankt.
Dankeschön. Der hat dann abgedankt, ja.
Und auf jeden Fall wissen wir ja, dass diese ganzen Aufstände auch ihr Echo gefunden haben in Deutschland.
Genau, es gab in Sachsen, in Braunschweig gab es Aufstände. Also das ist ja sozusagen schon der Vormärzzeit. Ne?
Ja, und offensichtlich auch hier bei uns in der fränkischen Provinz in Nürnberg hat es seinen Widerhall gefunden, ja.
Das Interessante ist halt, dass man damals wirklich auch in Deutschland halt vielerorts oder gerade halt in den unteren Schichten natürlich diese französische Revolution, die hat man positiv aufgegriffen. Da hat man damals noch nicht gesagt, Franzose ist der Erzfeind, sondern das hat man positiv aufgenommen. Und das ist schon hier in der Gegend hat es auch eine Rolle gespielt. Es gab ja immer wieder Gesellenaufstände.
Prekäre Verhältnisse und Frauenmilitanz.
Schon 1793, 94, 95, da gibt es ja auch diesen berühmten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen berühmten Eierkuchenaufstand, die Eierkuchenrevolution.
Ja, doch, gehört habe ich davon schon mal. Gibt es nicht da sogar auch einen Stich dazu?
Da habe ich zufällig dabei.
Ach, ja.
Habe ich zufällig ein schönes Bild. Jetzt mal her, vielleicht können wir auch erzählen, was da drauf zu sehen ist.
Nach Hause und davor sind ganz viele Revolutionäre, die da Sachen draufwerfen. Und oben auf dem Hausdach sitzt jemand, der probiert zu fliehen oder so.
Ich nehme an, das ist eine Bäckerei, ne? Und da oben aus dem Dachfenster, da versucht der Bäcker also zu entfliehen vor diesen Aufständischen, die da Steine werfen in die Fenster.
Ja, 1795 war der Aufstand, das hat einen kleinen Vorlauf, da sind die Brot- und Bierpreise in Nürnberg in die Höhe gestiegen und gerade für die ärmeren Handwerkerschichten war das natürlich ein Skandal und ein Problem natürlich auch. Und dann haben Leute zur Selbsthilfe gegriffen, haben Brote und Bier in die Stadt reingebracht und haben die einfach dort zu niedrigen Preisen verkauft. Und die Reaktion von den Bäckern waren, die haben früher immer an Ostern Eierkuchen gebacken und dann haben die sich geweigert, diese Eierkuchen zu backen. Und daraufhin gab es eben diesen Aufstand, diese Eierkuchenrevolution in der Nacht vom 2. auf den 3. April 1795 und da sind 26 Bäckerläden gestürmt worden und die Bäcker haben dann anschließend ihre Boykottdrohungen zurückgenommen und die Bierbrauer den Bierpreis um 2 Pfennige reduziert, was für heute wenig ist, aber für damals.
Ja, das finde ich aber auch von der medialen Geschichte her spannend, dass dieses Ereignis ja offensichtlich auch eingegangen ist, ja, in die Flugschriftenliteratur. Also hier, dass wir noch eine Abbildung haben von diesem Ereignis, das finde ich schon stark. Und jetzt schaut mal genau hin. Also diejenigen, die die Steine schmeißen, sind offensichtlich die Männer. Und dann sieht man im Vordergrund aber zwei Frauen, die ihre Schürzen zusammengerafft haben und das Wurfmaterial hier
zur Verfügung stellen,
zur Verfügung gestellt haben. Ja. Und bei der Gelegenheit fällt mir nämlich auch noch was anderes ein. Ich habe hier aus einem Buch, was ich übrigens sehr empfehlenswert finde, von Ute Ketzel über die 68erinnen, wo sie verschiedene Protagonistinnen vorstellt, die in der 68er-Bewegung zugange waren. Und eine von ihnen war Annette Schwarzenau, das war eine ziemlich taffe. Und die beschreibt nämlich 1968, dass sie auch an militanten Aktionen nicht immer, aber im Zuge ihrer Politisierung beteiligt war. Und dann schreibt sie so, zum Beispiel bei der Schlacht am Tegeler Weg, da habe ich zwar nicht selber Steine geschmissen, weil ich nicht zielen kann, sie aber ausgebuddelt. Also man sieht doch hier eine gewisse Traditionspflege von Aufstand zu Aufstand, ja. Und dass sich das hier in diesem Flugblatt von 1795 widerspiegelt, finde ich witzig.
Ja. Also das geht ja teilweise aus den Akten, aus den Fundstücken, die man hat, schon auch hervor. Da haben Frauen teilgenommen. Oder wie siehst du das?
Ja doch, ich denke schon. Also insbesondere, wenn es Lebensmittelknappheit gab, ja, dass Frauen da immer an erster Front standen. Die waren die Versorgerinnen der Familie. Und wenn zu der ganzen Armut dann noch Lebensmittelknappheit, Notstand eintrat, dann mussten die nicht nur Armut handeln, sondern auch wirklich absolute Misere, ja, verwalten. Und deswegen sind die natürlich auf die Barrikaden gegangen. Und die waren, was die zeitgenössischen Polizisten auch gesagt haben, immer diejenigen, die sehr renitent waren, sehr forsch, im Gegensatz zu den Männern, die also auch als schafsköpfig bezeichnet worden sind.
Von der Polizei.
Ja, richtig, genau. Und sicherlich war das aber auch, weil die Frauen wussten, dass sie weniger härter strafverfolgt worden sind als die Männer, eben wegen ihrer vermeintlichen Schwäche des Geschlechts. Und das haben sie sich aber natürlich zunutze gemacht, ja, und waren dann vorneweg in solchen Momenten der Prekarisierung, dass sie auf die Barrikaden gegangen sind.
Facebook im Vormärz.
Ja, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht nach 1795, was ja nicht völlig verkehrt ist. Da gab es eine ganze Menge so Gesellenaufstände, auch in Lauf und Altdorf. Aber jetzt, um zu den Zetteln zurückzukommen, diese geheimen Anschläge, die waren auch damals 1795 durchaus schon üblich. Das heißt, die hatten 1830 ja auch schon Tradition. Und man hat dann den Zettel ausgehängt und hat zur Rebellion aufgerufen. Und bis eben dann Leute gekommen sind, diese Zettel denunziert haben bei der Polizei, da haben sie wahrscheinlich schon eine Menge gelesen und der Rest hat möglicherweise einfach die Mundpropaganda halt übernommen. Von daher gar nicht so dummes Mittel aus der heutigen Sicht.
Facebook.
Wie Facebook, ja, genau. Genau. Gibt es auch die Wall, ne?
Ja. genau. Ja, aber auch hier ist es spannend, nochmal zu beobachten.
Haben, wissen wir nicht.
Nee, das weiß man leider nicht, ja. Aber auch hier ist es spannend zu gucken, also dieses Medium der Wandzeitung wird auch in der Französischen Revolution natürlich schon praktiziert, ja. Wir wissen von Olympe de Gouges, die Frauenrechte in der Französischen Revolution deklamiert hat, dass sie nonstop Flugblätter nicht selbst geschrieben, handgeschrieben, wie jetzt hier in Nürnberg 1830, sondern in gedruckter Form, aber auch eigenhändig an die Wände angeklebt hat, um darüber zu kommunizieren. Mhm. Und auch das greift man dann hier Jahrzehnte später noch in Nürnberg auf. Ja.
Pöbel auf den Straßen.
Es waren natürlich immer die Teuerungen, die da eine wesentliche Rolle gespielt haben, wenn es so richtig gekracht hat. Das war 1795, war es so 1806 rum, glaube ich, gab es auch nochmal so nach den Napoleonischen Kriegen, wegen auch im Krieg ein Stück weit. Und dann hat es eben gekracht, dann gab es Krawalle, weil die Preise sind in die Höhe gestiegen und es gab halt nichts mehr zu fressen.
Ja, und dann hat man aber endlich auch ein Jahr später, ne, ich meine, es war 1807 durch die preußische Reform, einige feudale Privilegien abgeschafft, ja, obwohl natürlich der Adel nach wie vor eine hohe soziale Stellung hatten, wie wir wissen, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Aber immerhin die Leibeigenschaft wurde abgeschafft.
Ja, das hat aber auch negative, also für die Leute waren Leibeigenschaft vielleicht ein Stück weit eben auch existenzsichernd. Allmende und diese Gemeinschaftsflächen, die es ja gab, die wurden eben privatisiert und das haben dann die Gutsherren bekommen, nicht die Leibeigenen.
So ist es. Und dann gab es ja bislang auch Schutzvorschriften, dass die Gutsherren ihre Bauern eben nicht ohne weiteres von ihrem gutsherrlichen Land verjagen konnten. Und diese Schutzvorschrift war jetzt auch gefallen. Von daher ging es natürlich vielen bäuerlichen Familien nach Aufhebung der Leibeigenschaft nicht unbedingt besser, sondern durchaus auch noch schlechter. Ja.
Und die, dass sie den Wohnort frei wechseln durften, hat ja auch viele dann weiter in die Städte getrieben, das da vorher schon weiter zugenommen hatte, wo die Lebensbedingungen eigentlich schlechter waren als am Land, von Nahrungsmitteln oder von der Versorgung
für die Grundbedürfnisse.
Oder auch Wohnplätze. Ne? Hm.
Da muss man auch ganz deutlich, eine ganz wichtige Triebfeder ist natürlich diese beginnende Industrialisierung. Die haben wir 1830. Das heißt, die Leute gehen ja auch in die Städte, weil sie da hoffen, vielleicht irgendwie ein besseres Leben zu finden, weil sie dort einen Job finden. Die gibt es aber 1830 in der Industrie, zum Beispiel in Nürnberg. Da gibt es nicht wahnsinnig viele Arbeitsplätze. Ne? Aber sie gibt es und dann kommen halt die Leute. Ja? Und dann gibt es ein Bevölkerungswachstum. Also die Bevölkerung nimmt zu im Zusammenhang mit Industrialisierung. Und das ist das, was man dann Pauperisierung nennt. Also dieser Pöbel, der da entsteht, die Armen, also wirklich bittere Armut, Leute, die fast am Verhungern sind, über die Landstraßen ziehen ja teilweise. Tagelöhner sind Vagabunden, der Pöbel, ne? Pauperisierung.
Fabrikdisziplin wird erzwungen.
Ja, ich finde, das ist ganz gut formuliert. Die freigesetzte Bevölkerung ist zum einen frei, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, aber sie ist eben auch frei von Eigentum. Ja, völlig.
Das, wie der Karl Liebknecht gesagt hat. Karl Marx weiß. Also zu dieser Pauperisierung habe ich auch ein wunderschönes Zitat von Ralf Hofrocke, Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland.
Die Angehörigen der mittellosen Unterschicht bezeichnet man als Pauper. Diese Pauper blieben meist ohne Gelegenheit zu geregelter Arbeit, denn die Industrialisierung mit ihrem großen Arbeitskräftebedarf steckt noch in den Kinderschuhen. Nicht, dass die Armen jederzeit mit Freude in die Fabriken geströmt wären. Die Industriebetriebe blieben in der Unterschicht, lange Zeit als Arbeitshäuser verhasst. Fabriksdisziplin und geregelte Lohnarbeit mussten im 19. Jahrhundert in allen sich industrialisierenden Staaten erst durch die neuen Armengesetze, Fabrikordnungen, einen zentralisierten Justizapparat und ganz neue Definitionen von Legalität und Illegalität erzwungen werden. Ein Beispiel hierfür sind die Gesetze zum Holzdiebstahl, die der junge Karl Marx in seinen ersten politischen Schriften heftig kritisierte. Das Holzsammeln als klassische Tätigkeit der Armen, die auf der Praxis der Allmende und der Vorstellung von Gemeineigentum an die Natur basierte, wurde im Zug der Agrarreform von Diebstahl umdefiniert.
Ja, ist interessant. Also nicht, dass die Armen freiwillig in die Fabriken geströmt werden. Es gab sicher beides. Also wir haben ja vorhin auch gesagt, die haben natürlich eine Perspektive gesucht in den Städten. Aber natürlich, es war eine auch völlige Umstellung des ganzen Lebens. Ja, es war ein Zwang, da den ganzen Tag in der Fabrik zu bleiben und ja nicht wenige Stunden.
Ne? Ja, ein harter Prozess der Sozialdisziplinierung. Ne? Das müsste man auch nochmal geschlechtsspezifisch irgendwie sondieren, weil man, meine ich, in der Forschung auch davon spricht, dass Arbeiterinnen so wie Treibsand von einer schlecht bezahlten Arbeitsstelle zur nächsten getrieben worden sind, weil sie immer die Arbeitsstellen ohne berufliche Qualifikation eingenommen haben und deswegen natürlich jederzeit austauschbar waren. Und deswegen dieser Begriff des Treibsandes.
Das ist ja interessant, weil es ja heute im Prinzip, wenn man über Prekarisierung spricht, dann musst du auch ganz viel über Frauen sprechen.
Richtig, ne? Ja.
Maschinensturm.
Ich mich frage, gab es hier eigentlich Maschinenstürme?
Ja, ich meine,
in England so eine
Ja, ich meine, es gab hier sowas wie eine Revolte der Tucharbeiterinnen und Tucharbeiter in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts.
Genau, die Firma Stolle in Eupen. April 1821, da ist versucht worden, eine neue Schermaschine einzuführen. Mhm. Es war im Prinzip so, dass da eine ganze Menge Menschen in Heimarbeit gearbeitet haben. Das waren zu der Zeit noch 700 Menschen. Es gab schon eine ganze Anzahl, die haben auch ihre Arbeitsplätze schon verloren gehabt.
Ja, und weiß man genau, wie sich's zugetragen hat?
Am 9. April 1821 wurden die in Kisten verpackte Maschine angeliefert und auf dem Hof des Stollischen Hauses abgestellt, um am nächsten Morgen im Schererwinkel, dem Arbeitsraum der Scherer, aufgebaut zu werden. Um ihre Arbeit fürchten, zogen die Stollischen Arbeiter an diesem Morgen von Fabrik zu Fabrik und agitierten ihre Kollegen. Am Dienstag versammelten sich mehrere hundert Arbeiter aus verschiedenen Betrieben und unterschiedlichen Berufen vor dem Unternehmen der Firma auf dem Wirtplatz, stürmten in den Hof, zerschlugen die Maschine und ließen die danach unbrauchbaren Teile in damals dort noch vorbeifließenden Stadtbach verschwinden. Ein buntes, von der Obrigkeit herbeigerufenes Aufgebot Bewaffneter, darunter auch Förster, nahmen fünf Männer und eine Frau als Rädelsführer fest. Die Arbeiter versuchten, noch nicht beteiligte Kollegen in ihre Aktion einzubeziehen. Von einer Befreiung der Gefangenen war die Rede. Die Fabrikanten wurden aufgefordert, nachts durcharbeiten zu lassen, um ihre Arbeiterinnen vom Aufruhr fernzuhalten.
Bürgermiliz, Gendarmen und Kaufleute patrouillierten auf den Straßen, noch im Verlaufe der Nacht traf bewaffnete Verstärkung ein. Gegen 10 Uhr morgens erfuhr der Landrat Scheibler, dass sich mehrere tausend Arbeiter anschickten, das Haus des Fabrikanten Simon Fremmeray zu stürmen. Scheibler begab sich daraufhin auf den Wirtplatz, wo er in der offenbar eindrucksvollen Rede die Forderung der Arbeiter nach Freiverlassung der Gefangenen zurückwies. Dabei drohte er mit Gewalt, kündigte aber auch ein gerechtes Verfahren für die Verhafteten an. Nach und nach zerstreute sich die Menge. Die Gefangenen, inzwischen 21 Personen, wurden in aller Stille nach Aachen gebracht.
Ja, und wie waren die Urteile? Die waren ganz schön heftig, ne?
Also 11 Angeklagte wurden zwar freigesprochen, aber 6 weitere wurden zu 5 Jahren Zwangsarbeit und Zuchthaus verurteilt und lebenslang unter Polizeiaufsicht gestellt.
Interessant, da haben wir auch das Frauenthema wieder, waren Frauen beteiligt natürlich. Da war ja auch die Gertrud Willems darunter, die war 20 Jahre alt. Fabrikarbeiterin, gebürtig zu Membach, heißt in den Gerichtssaal. Mm, mm.
Krawall auf der Schütt.
Also das waren ja quasi schon erste Formen von Streiks, die da stattgefunden haben. Und die sind natürlich ganz klar kriminalisiert worden. Also
ja, offensichtlich gab es ja dann aber auch kurz vor der 1848er Revolution Stände und Krawalle. Und ich glaube, mich erinnern zu können, auch da war die Teuerung wieder der Hintergrund.
Also es gab 1847, da hat man einen Bericht aus dem Nürnberger Kurier, den haben wir auch in unserem schönen Buch vom Nürnberger Stadtarchiv vermerkt, da gab es eben auf der Schütt, also auf der Insel Schütt.
Ja. In der Pegnitz.
Ja, genau, das war so ein ganz ortsüblicher Ort, wo man Demonstrationen gemacht hat. Warum, weiß ich nicht.
Naja, zentral, ne? Das liegt zwischen den zwei Stadtteilen, Seewalder und Lorenzer Stadtteil, das ist schon ein zentraler Ort gewesen.
Ja, ich glaube, so Getreidespeicher gab es da in der Nähe, die Mauthalle, vielleicht ja durchaus möglich. Ne? Also da heißt es hier in Nürnberg, 27. April. Gestern Abend wurden in einem Teile unserer Stadt die Ruhe durch bedauerliche Störungen unterbrochen, indem gegen einige Getreidehändler von angesammelten Volkshaufen drohende Demonstrationen gemacht, Steine, die gegen die Häuser geschleudert, Fenster, Mobilien und vieles mehr zertrümmert wurden. Der Herd der Unruhe war die Schütt, wo sich bald gegen Abend unter drohendem Ausrufen und Steinewürfen vor dem Haus eines Getreidehändlers Ansammlungen bildeten. Der Stadtkommissär und Bürgermeister redeten wiederholt dem Volke zu, auseinanderzugehen. Da indes die Haufen zwar ein Hoch ausbrachten, aber sich nicht zerstreuten, wurde von den Zivilbehörden gegen 9 Uhr Militär requiriert, welches infolge der umlaufenden Gerüchte bereits seit dem Abend konsigniert war. Zugleich wurde in allen Teilen der Stadt Generalmarsch geschlagen und die Landwehr zusammengerufen. Dann beschreibt er eben, wie die Kavallerie aufrückt, wie dann die zurückgewiesen werden von den Mengen mit Zurufungen und Zischen. Und dann fanden Widersetzlichkeiten statt, heißt es, es flogen Steine und vieles mehr. Ein Haufen versperrte mit zufällig in der Nähe liegenden Bausteinen die Betalbrücke und fasste hinter dieser Schanze hartnäckig Posto. Ja, dann wurden sie zurückgedrängt, dann zerstreuten sich einzelne Haufen von meistens 15 bis 20 Mann, auch Weiber darunter, haben wir hier wieder den Punkt.
Siehste?
Selbstverständlich, ne? Die sind dann irgendwie mehr in die Innenstadt gegangen, in der Bindergasse, Lange Straße heißt es hier, bei den Getreidehändlern, bei den Bäckern, die konnten sie gar nicht leiden, in Nürnberg, die Bäcker.
Ja, nicht nur, also Bäcker waren immer so die Börsen der Revolution, weil man anhand, wie man mit denen umgegangen ist, immer ablesen konnte, wie der Zorn in der Bevölkerung gärte. Ja? Das waren die ersten, die angegriffen worden sind, klar, bei Teuerung und Nahrungsmittelknappheit.
Also am Ende haben sie dann noch Verstärkung hier herbeigerufen, das Linienmilitär, und es sind natürlich auch Leute verhaftet worden. Und dann heißt es am Ende, heute Morgen fanden auf dem Markt die Szenen statt. Es sammelten sich Volkshaufen um Verkäufer und Verkäuferinnen von Kartoffeln, Butter und so weiter, und es kam zu verschiedenen Reibungen. Ende des Aufstandes. Das war jetzt eher was so Strohfeuermäßiges, aber wir haben ja 1847 und es folgt ja bald die bürgerliche, in Anführungszeichen, bürgerliche Revolution, weil ja sehr viele Arbeiter auch für ihre Interessen und Ziele gekämpft haben.
Die ja dann auch bedauerlicherweise scheitert.
Bei Abschiebung Ruhe bewahren.
Aber trotzdem, man kann ja doch mal so ein kurzes Resümee ziehen. Also auch hier bei uns waren unsere Vorfahren und Vorfahren doch auch ganz schön auf Krawall gebürstet.
Unbedingt, ja. Also es ist, sobald Widersprüche aufbrechen und dann knallt es halt. Ne? Und dann geht das nicht immer nur friedlich zu, ist ja klar.
Ja, ja, ich meine, auf Krawall gebürstet ist man ja auch heute noch, ne?
Ja, denkt man nur an G20. Ich meine, das ging jetzt gerade irgendwie monatelang durch die Presse. Und auch da muss man ja sagen, das wird schon seine Gründe haben. Das sind ja nicht, also das heißt ja immer, das sind Berufsdemonstranten, aber so ist es ja nicht.
Ich meine, die Widersprüche in unserer Gesellschaft, die sind ja offenbar, ja, die liegen ja auf der Hand.
Ja, und die bürgerliche Gesellschaft, die Regierenden, die haben die Vorstellung, ja, du dürft schon demonstrieren, deshalb durfte man sich ja damals, hätte man irgendeine Form von Demonstrationen, eine Abordnung vielleicht hätte man senden dürfen, ne? Brav, und heute stellt man sich vor, ne, man trägt halt ein paar Plakate rum und dann geht man wieder auseinander, und so soll das halt sein, und so ist es halt eben nicht immer.
Nein, ne? Dann gibt es Krawall.
Dann gibt es eben Krawall, ja. Genau, dann nehmen wir mal, in 100 Jahren sitzen hier in diesem schönen Café drei Historikerinnen zusammen und bewerten diese Geschichte von den Berufsschülern, was hier jetzt im Mai passiert ist, dass die auch teilweise mit, ja, Gewalt, ich weiß nicht, keine große Gewalt, die da angewandt haben, hat man ja gesehen in den Videos,
ne,
aber mit Gewalt und nicht legal da ihren Mitschüler schützen wollten. Und das beurteilen die in 100 Jahren, und ich glaube, dass ihr Blickwinkel ein anderer ist als die der heutigen bürgerlichen Gesellschaft.
Was ich auch spannend finde bei den Berufsschülern ist eigentlich, dass das genau so ein Knallmoment ist, weil diese Abschiebungen, wir wissen ja, dass die stattfinden, aber in dem Moment, wo es vor deiner Nase stattfindet und du damit nicht einverstanden bist, knallt es und du denkst dir, aber da muss man doch jetzt was machen. Und ich denke, deswegen sind auch viel mehr Leute auf einmal, haben sich erhoben und dann Protest gemacht, weil sie gesagt haben, das ist jetzt halt bei uns, das ist vor unserer Nase und wir wissen, wir sind jetzt betroffen. Und es sind nicht nur allgemein Betroffene.
Ja, man muss immer sehen, dass möglicherweise, was nicht legal ist, durchaus legitim ist.
Dann gibt es eben Krawall.
Sprecherinnen Ute Heine und Ingrid Artus. Von und mit Nadja Benewitz, Michael und Tim Liebler. Sound von David Chestai.